Nach fast 2 Jahren muss man sich wieder dran gewöhnen, hinter diesem Lesepult zu stehen, merke ich gerade. Ich komme in viele Gemeinden rum und muss mir das immer zurechtstellen, welche Höhe ich gerade brauche. Aber hier wurde die Höhe nach meiner Person angefertigt. Annette Lausanne singt: Ich wünschte, ich hätte keinen Schimmer mehr. Mein Kopf wäre unbeschrieben leer. Ich dächte an nichts Schlimmes mehr, dass ich wieder so unbekümmert wär. Wie du, wie du, wie du. Unbekümmert sein, geht das in unserer Zeit noch? Und sollte es überhaupt gehen? Mit dem Lied »Seid nicht bekümmert«, welches das bekannte Bibelwort aus dem Nehemia-Buch Kapitel 8 aufgreift, bin ich aufgewachsen, in meiner Jugendzeit ein richtiger Hit. Lässt sich dieses Lied angesichts der Welt und ökologischen Lage in unseren Tagen noch unbekümmert singen? Nach dem, was wir im Moment über die stattfindende Klimaveränderung wissen, wird der diesjährige Sommer meinen Enkeln als vergleichsweise normal in Erinnerung bleiben, wenn sie mein Alter erreicht haben. Obwohl ja der September sich sehr viel Mühe gibt, als heißester September seit Messung der Temperaturen in die Geschichte einzugehen. Und weil ich davon ausgehe, dass es im Leben meiner Enkel noch viel mehr Sommer sein wird, als uns allen recht sein kann, klappt das nicht so recht mit der Unbekümmertheit. Der Aufforderung des Nehemia-Buches, nicht bekümmert zu sein, da die Freude am Herrn unsere Stärke sei, der kann ich nicht so ohne weiteres nachkommen. Also, ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Ich kann mich auch nicht auf Befehl freuen. Ich kann auch nicht auf Befehl alle Sorgen zur Seite legen. Und der morgige Tag sorgt übrigens auch nicht wirklich für sich selbst, wie Matthäus im Evangelium Jesus zitiert. Jedenfalls sorgt er nicht so, dass wir keine Verantwortung hätten für die Tage, die nach dem morgigen Tag kommen. Und trotzdem wäre ein bisschen mehr Unbekümmertheit manchmal nicht schlecht. In dem Sinn, dass Kummer und Sorgen eben nicht so mächtig werden, dass sie uns resignieren lassen und daran hindern, das zu tun, was jetzt notwendig ist. Und dies eben zu tun, unbekümmert, frei, sorglos, mutig, ungehalten, unaufhaltsam. Unbekümmert hat aber auch etwas Naives, das einem nur möglich ist, wenn man über den Zustand der Welt nicht ausreichend informiert ist oder ihn eben nicht ernst nimmt. Den Gedanken an die Folgen des Klimawandels oder des Krieges für unsere Kinder und Enkel zum Beispiel krieg ich nicht weggelobpreist und gleich gar nicht weggelächelt. Und weniger Nachrichten schauen helfen mir da auch nicht. Der Apostel Paulus schreibt: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Liebe Schwestern und Brüder, diese Aussicht auf die Ewigkeit, die Paulus den Christen in Rom vor Augen führt, empfinde ich in dem Zusammenhang nicht als wirklichen Trost, schon eher als Vertröstung. Doch bevor nun dieser Zeit Leiden von mir allzu sehr meditiert werden, will ich kurz innehalten und überlegen, Wer steht hier eigentlich hinter der Kanzel? Wer spricht hier? Ich. Und ich heißt ein weißer Nordeuropäer, der auf einem Haufen Privilegien sitzt und sich Gedanken darüber machen kann, was er wirklich braucht, weil er nämlich zu viel von fast allem hat. Wir sind wahrscheinlich schon viel zu lange viel zu unbekümmert und müssten vielmehr in ein Handeln kommen, das die Auswirkungen unseres rücksichtslosen Umgangs mit der Schöpfung wenigstens begrenzt. Vermutlich haben wir vergessen, dass wir nur Untermieter sind im Haus Erde, das Gott für uns aufs Schönste und Modernste eingerichtet hat. Klimaforscher, Politiker und Kommunikationspsychologen stehen fast tagtäglich vor der Frage, wie kriegen wir eigentlich die Leute in ein anderes Handeln? Mit Angst oder mit der Aussicht auf eine bessere Zukunft? Malt man nun lieber ein Schreckensszenario, oder malt man ein Bild von einer guten, schönen Welt? Eine Unbekümmertheit aller et het noch immer jut gegange ist da nicht wünschenswert. Wir müssen aus einer Unbekümmertheit raus, die sich schlicht und einfach ins Hier und Jetzt flüchtet und hofft, dass Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht schon irgendwie weitergehen. Und gleichzeitig braucht es aber unbekümmerte Menschen, die durch ihre Unbekümmertheit ins Handeln kommen und sich eben nicht dadurch aufhalten lassen, dass sie sich die ganze Zeit Sorgen machen. Es gibt ja verschiedene biblische Zukunftsszenarien. Zwei von ihnen haben wir in der Lesung gehört. Welche prägen uns? Und helfen sie, die Herausforderung der Gegenwart zu bewältigen? Helfen sie uns, unser Leben zu bewältigen? Helfen sie vielleicht sogar, unbekümmerter zu leben? Wo soll das alles enden? Auf einem großen Friedensfest der Völker, wie Jesaja beschreibt, oder in einem Gerichtssaal? Friedensfest und Gerichtssaal. Beide Bilder malt uns die Bibel. Und noch einige mehr. Wie gehen wir also mit diesen biblischen Endzeitszenarien um? Immer wieder erlebe ich, dass sich Christen für eines der beiden entscheiden und das andere dann mehr oder weniger ausblenden. Und daraus folgen natürlich ganz unterschiedliche Ansichten über den Lauf der Welt, die in der Folge auch zu unterschiedlichen christlichen Lebensstilen führen. In der Theologie ist es nicht anders und führt zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen theologischen Lagern. Wie prägen uns diese Bilder? Wer sich zum Beispiel nur auf das Gericht konzentriert, hat auch vermutlich vermehrt Drohbotschaften parat und steht in Gefahr, Verantwortung für Mensch und Umwelt auszublenden. Nach dem Motto, wer nichts tut, kann auch nichts falsch machen. Der Lauf der Welt steht fest. Warum überhaupt etwas tun? Die Aufgabe besteht allein darin, Menschen zur Umkehr zu rufen, um sie vor dem kommenden Gericht zu retten. Wer seine Glaubensüberzeugung allein am kommenden Friedensfest der Völker festmacht, der steht eventuell in Gefahr, das eigene Leben und die Lebensführung nicht mehr so ernst zu nehmen, denn am Ende wird Gott alles für alle in Friede und Freude auflösen und zum Ziel führen. Ich habe mich entschieden, diese zwei sich auf den ersten Blick widersprechenden biblischen Endzeitaussagen gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen. Denn mir hilft es, die Kraft in beiden Bildern zu nutzen. Wenn ich auf ein Friedensfest der Völker zulebe, dann werde ich zum Beispiel auch jetzt schon gerne Gäste einladen und meine Türen öffnen für alle möglichen Menschen. Und ich werde jetzt schon Frieden suchen, wo es nur irgend geht, Frieden suchen, weil ich ja auf ein Friedensfest zulebe, weil die Endzeithoffnung mein Leben prägt, ohne dass sich die Hoffnung einfach schon in die Gegenwart hinein auflöst. Wenn ich gleichermaßen auf ein Szenario im Gerichtssaal zulebe, dann ist es mir nicht mehr egal, was ich tue oder lasse. Denn wenn alles noch einmal angeschaut wird, dann wird auch mein Tun und mein Unterlassen angeschaut werden. Und dann kann ich auch aus der Hoffnung Kraft ziehen, dass die Gewalttätigen nicht das letzte Wort haben werden und am Ende eben nicht nur Recht, sondern Gerechtigkeit zum Zuge kommt. Ihr Lieben, das ist der Trost eines kommenden Gerichtes für mich. Ist der Festsaal das Bild einer guten möglichen Zukunft und das Gericht das Schreckensszenario? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass beide Bilder ihre Kraft für unser Leben nur entfalten, wenn sie ohne Angst auskommen. Denn Angst lähmt. Wir werden nicht offenbar vor irgendeinem Richter ohne Ansehen der Person, sondern, wie schreibt Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich gehe also von einem sehr, sehr barmherzigen Richter aus, vor dem wir uns nicht selbst erlösen müssen. Und nebenbei auch nicht durch Glauben selbst erlösen können. Ich glaube an einen barmherzigen Richter, dem es dann dennoch nicht egal ist, was wir tun oder lassen. Und deshalb halten wir uns an das, was gut ist und bemühen uns zu tun, was gut ist. Und was gut ist, wissen wir, weil es uns von Gott gesagt ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir verlangt, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen einen Glauben bzw. eine Spiritualität, die uns Kraft gibt, die uns nicht nur im Gottesdienst aufputscht, versteht ihr, sondern morgen, wenn die Tippeltappeltour wieder losgeht. Da brauchen wir die Kraft. Wir brauchen einen Glauben, der zutiefst in der Liebe verwurzelt ist. So wie Paulus es den Christen in Ephesus schreibt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid, eingewurzelt seid, so wörtlich. Merkt ihr, Glaube und Liebe sind nicht voneinander zu trennen. Glaube und Liebe gehören untrennbar zusammen. Und diese tief eingewurzelte und damit fest gegründete Liebe, sie hat eine große Weite und führt auch zu einer großen Weite im Glauben. Eine Weite, wodurch sie erkennt, dass es da längst auch andere Menschen gibt, die guten Willens sind, das Gute zu tun, auch wenn sie meinen Glauben nicht teilen. Deshalb hat diese Liebe auch keine Berührungsängste vor anderen Menschen, egal an wen oder was sie glauben. Wie schreibt Johannes in seinem ersten Brief? Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Genau das brauchen wir. Tiefe Wurzeln, tief eingewurzelt sein in der Liebe. Und dies nicht nur, um in der Liebe tätig sein zu können, um Liebe zu leben. Nein, wir brauchen diese tief eingewurzelte Liebe zuallererst für uns selbst. Um unserer selbst willen. Denn wir brauchen ein Gefühl dafür, dass wir zutiefst und von innen her ohne jede Bedingung geliebt sind. Und wir brauchen Orte für den Kontakt mit diesem Gefühl, dass wir geliebt sind. Wo werde ich unbedingt geliebt? Wo werde ich angenommen? Wo werde ich geachtet? Wo ist der Ort, wo man sich über mich freut? Wo kann ich mein wahres Gesicht zeigen? Wo kann ich mich verletzlich zeigen? Wo kann ich meine Meinung ohne Vorbehalt ehrlich äußern? Ohne dass der andere gleich Falten in der Stirn zieht. Leute, das sind die Orte, wo wir lernen können, unsere Entscheidungen und unseren Lebensstil eben nicht von dem, was wir fürchten, leiten zu lassen, sondern von dem, was wir hoffen. Christliche Gemeinschaft kann, wenn es gut läuft, ein Ort sein, an dem wir an unser unbedingtes Geliebtsein erinnert werden. Nicht, weil man es mir sagt, nicht, weil man es mir an die Leinwand projiziert, sondern weil man es mich spüren lässt. Irgendwo dort, am Ort der Freude über mich, wird auch die Freude am Herrn zu finden sein, die mich stark macht in meinem Leben und in meinem Handeln. Es reicht nicht, dass wir uns diese Freude einbilden oder einreden lassen. Wird uns das unbekümmert machen? Vielleicht nicht. Aber vielleicht hilft es uns, das gute Leben zu wagen, zu spielen, mutig zu sein, hoffnungsvolle Hoffnungsträger. Vielleicht ist mir das aber auch alles schon wieder viel, viel zu vollmundig. Die Hoffnung für die Zukunft von Familie Mensch will ich mir immer neu von der Bibel erzählen lassen. Nein, die biblische Hoffnung vertröstet mich nicht und macht mich auch nicht unbekümmert. Aber vielleicht so etwas wie Hoffnungsschimmern. Und das reicht mir eigentlich schon. Amen.